Deutschlandfunk. Der Mittag.
In der kommenden halben Stunde, wie gewohnt an dieser Stelle, unsere Wirtschaftsthemen. Der Mittag weiterhin mit Christoph Heinemann. Mit einem besonderen Blick heute auf zwei Unternehmen aus dem Norden, die sich in der Corona-Krise vor Aufträgen nicht retten können. Altona Diagnostics, die Covid-19-Testkits herstellen, und Dräger, das Lübecker Familienunternehmen, das derzeit Aufträge aus aller Welt bekommt, nicht nur aus Berlin, als Hersteller von Beatmungsgeräten und Atemschutzmasken. Wir schauen auf die Autobranche. Die Neuzulassungen sind im März um 38% eingebrochen. Zunächst aber der Blick in die USA, wo sich die Lungenkrankheit rasant ausbreitet, das öffentliche Leben stillsteht in vielen Bundesstaaten und sich immer mehr Menschen arbeitslos melden. Mehr als 6,6 Millionen waren es allein in der vergangenen Woche. Jan Böschel berichtet aus Washington.
Ryder Parker Sylvester aus Chicago hat 25 Jahre Erfahrung im Hotelbusiness. Ende März hat sie ihren Job verloren.
I lived through 9/11 within the hotel industry, so and we did pretty well recovering, but I'm very nervous about this one.
Sie habe den 11. September erlebt. Sie hätten sich gut davon erholt. Diesmal seien sie aber nervös, erzählte Ryder im Fernsehsender PBS. Juliana Adelin aus Milwaukee verlor ihren Job ebenfalls und zählte auf: Kreditkartenrechnungen, Kreditzinsen, mit allem sei sie jetzt zu spät.
Credit card payments, loan payments are all late. If this goes on for another month or two, I mean, how am I supposed to really recover from that?
Wenn das einen Monat lang so weitergehe, wie solle sie sich davon erholen? Zwei von über 6,5 Millionen Amerikanern, die sich in der vergangenen Woche arbeitslos gemeldet haben. Vor allem Restaurants, Hotels, Geschäfte haben ihre Mitarbeiter wegen der Corona-Krise in den Zwangsurlaub geschickt oder gleich entlassen. Die Behörden sind überwältigt. Viele Betroffene konnten ihre Anträge noch gar nicht einreichen. Die Zahl der Amerikaner, die sich neu arbeitslos gemeldet haben, ist zurzeit die verlässlichste Zahl vom US-Arbeitsmarkt. Heute kommt zwar die Monatsstatistik für März heraus, sie basiert allerdings zum großen Teil auf Zahlen, die in der ersten Monatshälfte erhoben wurden, vor den Massenentlassungen. 6,5 Millionen neue Arbeitslose in einer Woche, das gab es in den USA noch nie. Und es könnte so weitergehen, mahnte Mark Sandy, Chefökonom von Moody's, bei CNBC. Er sagte, die Arbeitslosenzahlen seien besonders in den Bundesstaaten sprunghaft angestiegen, die frühzeitig strenge Ausgangsregeln verhängt hatten.
Those are states where the lockdowns started first. So that would suggest all the lockdowns that are now coming and all those claims are coming down the road. So we've got a ways to go here. So it's going to get a lot darker.
Aus allen Staaten mit späteren Ausgangsbeschränkungen kämen die Anmeldungen später. Es werde noch schlimmer. Die Politik versucht, den Schaden einzudämmen. Darum verabschiedete der Kongress in der vergangenen Woche ein Rekordhilfspaket für über 2 Billionen Dollar. Viele Bestandteile dieses Pakets sollen den Arbeitnehmern helfen. Fast alle Amerikaner bekommen einen Check über 1.200 Dollar. Das Arbeitslosengeld wird ausgeweitet und aufgestockt.
Jan Böscher, und mitgehört hat unsere Börsenreporterin Dorothee Holz auf dem Frankfurter Parkett. Wir haben es gehört, 6,6 Millionen Arbeitslose in einer Woche. Steuern die USA auf eine Massenarbeitslosigkeit zu? Wie sieht man das bei Ihnen?
Ja, alles sieht tatsächlich danach aus. Binnen 2 Wochen sind es ja schon gut 10 Millionen Menschen. Eine Zahl, die wirklich bis vor kurzem noch schier unvorstellbar war. Denn bis vor kurzem herrschte in den USA noch Vollbeschäftigung, 3,5%. Die Arbeitslosenquote, das hat sich natürlich US-Präsident Trump auf die Fahnen geschrieben. Aber wie geht es weiter? Ist der Höhepunkt erreicht? Wird es noch schlimmer, wie wir es gehört haben? Das habe ich Martin Lück, Chefanlagestratege beim weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock, gefragt. Er hat mir aus dem Homeoffice geantwortet.
Das war jetzt wahrscheinlich der erste Schwung. Das sind Leute, die relativ schnell sich arbeitslos gemeldet haben. Viele werden das noch gar nicht getan haben. Es gibt Analysten in den USA, die mit einer Arbeitslosenquote an der Spitze bis zu 30% der Beschäftigten rechnen. Das sind ungefähr 50 Millionen Menschen. Da kann noch einiges mehr kommen.
Das heißt, der US-Arbeitsmarkt kollabiert gerade.
Das tut er, wenn man praktisch die ökonomische Aktivität per Anordnung der Regierung auf null oder quasi null runterfährt. Und in den USA ist es dann eben auch so, dass die sofort entlassen werden. Das ist ja nicht so, dass die Kündigungsschutz genießen wie hier in Europa. Und deshalb dieser schlagartige Anstieg der Arbeitslosigkeit.
Die Amerikaner haben kaum Sicherheitsnetze, Sie haben es schon erwähnt. Die Regierung hat aber 100 Milliarden Dollar für Arbeitslosengeld und Lebensmittelhilfen auf den Weg gebracht. Ich würde jetzt mal sagen, das reicht nicht so lange.
Diese 100 Milliarden würden etwa reichen für ungefähr einen Monat, vielleicht anderthalb Monate. Ich habe es mal ganz grob hochgerechnet. Wenn die US-Regierung damit weitermacht, Sie haben ja gesagt, Sie zahlen jetzt jedem Arbeitslosen zusätzlich $600 pro Woche. Wenn man das als Durchschnitt rechnet, dann würde der Betrag, den die US-Regierung jetzt zurückgestellt hat, sicherlich nicht länger ausreichen. Also wenn der Lockdown in Amerika länger dauert, dann wird da nochmal nachgelegt werden müssen.
Werden die New Yorker Straßen, die Straßen in San Francisco oder wo auch immer in Großstädten jetzt mit einem Heer von Obdachlosen bevölkert sein?
Ein Heer von Obdachlosen werden wir vermutlich nicht sehen, aber dass wir durchaus auch Leute sehen, die ihre Unterkünfte verlieren und dass es dann kreative Lösungen gibt, das ist durchaus temporär für eine gewisse Zeit möglich. Ich glaube nur, dass die Regierung alles tun wird, gerade solche Bilder zu verhindern, weil wir ein Wahljahr haben und weil Donald Trump ja alles daran setzt, wiedergewählt zu werden. Er will sich als der starke Krisenmanager da auch zeigen, seinen Wählern gegenüber, aber auch den Nichtwählern oder den Swing Voters, die ihn am 3. November wählen müssen. Und das wird wahrscheinlich dann zu einer neuen Welle von staatlicher Hilfe, gerade in diesen Fällen von Leuten, die ihre Wohnung verlieren, führen.
Es hat aber ganz schön lange gedauert, bis auch Herr Trump begriffen hat, dass es eine Pandemie ist. Die Dimension ist jetzt offensichtlich klar. Aber der Eindruck bleibt, dass die Großmacht USA unter dieser Krise wankt. Was bedeutet das auch für die Wirtschaft der USA? Wie stark fällt die Rezession aus?
Also es gibt Schätzungen, die gehen bis in den zweistelligen Bereich, also bis zu -10%. Und wenn wir jetzt einen tiefen Fall sehen, der aber praktisch nur im zweiten Quartal dieses Jahres, also im April bis Juni, einen Schaden anrichtet, aber in der zweiten Jahreshälfte wird das wieder aufgeholt, dann kann die Rezession sogar relativ mild ausfallen. Aber wenn es länger dauert, wird der Schaden extrem stark und dann dauert es auch länger, wieder komplett in den alten Rhythmus zurückzukommen.
Kann es sein, dass nach dieser Krise die Welt eine andere sein wird? Zumindest glaubt Ihr Chef, der Chef von BlackRock, Larry Fink, daran. Heißt es, dass in den USA auch das System sich verändern könnte, dass jetzt alle Amerikaner eine Krankenversicherung wollen und bekommen?
Wir haben jetzt über 28 Millionen Amerikaner, die überhaupt keine Krankenversicherung haben und die natürlich auch noch nicht mal das Geld haben, sich testen zu lassen. So ein Test in amerikanischen Arztpraxen kostet so bis $500. Die Trump-Regierung hat jetzt als erstes mal beschlossen, den Leuten dieses Geld zu ersetzen. Das sind jetzt so Notoperationen, um Löcher zu stopfen in einem Gesundheitssystem, das ganz offensichtlich deutlich zurückgeblieben ist hinter dem, was ein zivilisiertes Land haben sollte. Also ja, ich kann mir vorstellen, dass Larry Fink recht hat und dass Amerikaner nach dieser schrecklichen Erfahrung der Pandemie anders über ihr Gesundheitssystem nachdenken werden und nicht einfach zum Business as usual zurückgehen.
Ja, und das werden wir beobachten. Das war Martin Lück von BlackRock.
Dramatische Arbeitsmarktzahlen in den USA. Dorothee Held-Holz, gehen von diesen Zahlen Schockwellen aus für die Börsen?
Nein, die Reaktionen halten sich noch in Grenzen. Der DAX gibt nur leicht nach um 0,3%. Der DAX bei 9.545 Punkten. Um Punkt 2:30 laufen ja diese offiziellen Daten vom US-Arbeitsmarkt ein. Aber die Märzdaten spiegeln das wahre Drama noch nicht wider. Und dass sich die Märkte noch recht gut halten, das liegt eindeutig am Ölpreis. Der spielt als Konjunkturindikator auch eine ganz wichtige Rolle. Der Ölpreis hat sich seit gestern massiv erholt. Heute steigt der Preis für Nordseeöl um weitere 9% auf gut $32 das Fass. Angeblich wollen sich die Ölförderländer am Montag per Videokonferenz zusammenschließen und möglicherweise die Förderung zurückfahren, was den Ölpreis stützt. Und das ist vor allem im US-Interesse. Die amerikanische Öl- bzw. Fracking-Industrie ist für das Land enorm wichtig.
Immer mehr DAX-Konzerne benötigen Staatshilfen. Die Lufthansa befindet sich in Verhandlungen. Und jetzt wird ein weiterer Name genannt, Adidas.
Ja, Adidas will bis zu 2 Milliarden Euro bei der KfW beantragen. Das hätte man überhaupt nicht erwartet. Die Aktie mit einem Minus von 4,5%, größter DAX-Verlierer.
Auch H&M-Filialen sind in vielen Ländern geschlossen. Die schwedische Modekette hat heute Geschäftszahlen vorgelegt. Wie sind die ausgefallen?
Die sind sehr schlecht. Wenn man nichts verkauft, bricht der Umsatz ein um März um die Hälfte. H&M rechnet im zweiten Quartal mit hohen Verlusten. Es gibt aber auch Lichtblicke, die kommen ausgerechnet von Tesla. Tesla wurde schon oft totgesagt und ist ausgerechnet in dieser Krise quicklebendig, hat den Autoabsatz im ersten Quartal deutlich gesteigert. Noch ein Blick auf den Euro, der fällt auf einen $1,08. Starke Kursgewinne am Anleihemarkt, die Umlaufrendite fällt um 4 Basispunkte auf -0,45% und Gold steigt um $24 auf $1,612, die Feinunze.
Dorothee Holz direkt aus Frankfurt am Main. Im Deutschlandfunk hören Sie die Sendung Der Mittag, Teil unserer Corona-bedingten Sondersendeschemas. Besonders betroffen von der Pandemie ist die deutsche Autobranche. Wir haben gestern Mittag schon darüber berichtet. Viele Bänder stehen still, Autohäuser sind geschlossen und die Nachfrage nach Autos weltweit ist eingebrochen. In Deutschland sind die Neuzulassungen um 38% eingebrochen, laut Automobilverband VDA, der von einer beispiellosen Krise spricht. Und schon werden Stimmen laut, die eine Lockerung der strengen Umweltauflagen fordern. Auch in Baden-Württemberg, wo viele Arbeitsplätze an der Autobranche hängen. Von dort Uschi Götz.
Werden die Menschen nach der Krise und mit der Ungewissheit um den eigenen Arbeitsplatz als erstes nach Nudeln und Toilettenpapier wieder ein Auto kaufen? Das fragt Gerhard Wolf, Investmentanalyst der Landesbank Baden-Württemberg, LBBW. In einer gestern vorgestellten Kurzstudie schlägt Wolf eine befristete Verschiebung der CO2-Flottenziele vor, die seit Beginn dieses Jahres gelten. Es könne nicht sein, dass der Staat Kurzarbeitergeld und Liquiditätshilfen anbiete und die Hersteller gleichzeitig Milliarden nach Brüssel zahlten.
Die Industrie muss ihr Flottenziel im Durchschnitt von 130 Gramm CO2 pro Kilometer auf 95 Gramm CO2 pro Kilometer reduzieren. Von daher stellt sich die Frage, ob man nicht an dieser Stelle mal für ein, zwei Jahre diese Strafzahlungen aussetzt oder ob man diese CO2-Ziele befristet verschiebt oder ob man vielleicht auch ein Bonussystem einführt, diejenigen, die ohnehin schon vielleicht da viel weiter sind und diese Ziele eher erreichen können, dass man die mit einem entsprechenden Bonussystem unterstützt.
Man solle die Krise nicht nutzen, um an den CO2-Zielen zu rütteln, zitiert die Stuttgarter Zeitung Daimler-Chef Ola Källenius. Vielmehr empfiehlt er, die Bundesregierung solle sich Gedanken über Kaufanreize nach der Krise machen. Ähnlich äußerte sich vor wenigen Tagen auch Südwestmetall-Chef und VDA-Vorstand Stefan Wolf. Er regte für die Zeit nach der Krise ein Förderprogramm für Autos mit reinem Verbrennerantrieb an. Vor allem in Baden-Württemberg geht es in der Automobilindustrie nun darum, die Krise zu überstehen.
Wir haben jetzt entschieden, um auch diese Eindämmung hier zu unterstützen, dass wir in die Kurzarbeit gehen.
In einer Videobotschaft wandte sich Daimler-Chef Källenius vor wenigen Tagen an die rund 170.000 Beschäftigten. Schon vor der Corona-Krise war Daimler extrem angeschlagen. Im Februar musste Källenius einen dramatischen Gewinneinbruch verkünden. Strafzahlungen etwa und die Transformation sind zwei von mehreren Gründen, weshalb der Premium-Hersteller strauchelt. Längst ist ein Sparpaket geschnürt, zu dem auch der Abbau von Stellen gehört. Je nach Standort werden nun 70-95% der Beschäftigten in Kurzarbeit gehen. Daimler-Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht.
Also unverhältnismäßig viele zum Vergleich zur Krise eben 2008 und 2009, wo wir ja vielleicht nur 40% der Beschäftigten in Kurzarbeit gehabt haben.
Vor allem global agierende Zulieferer wie Bosch, ZF, Mahle und Elringklinge haben ihren Sitz im Südwesten, ebenso über 1000 kleine und mittelständische Zuliefererunternehmen. Überproportional viele Zulieferer in Baden-Württemberg hingen am Antriebsstrang. Das habe gerade jetzt weitreichende Konsequenzen, ist der Industriesoziologe Martin Schwarz-Kocher vom IMO-Institut Stuttgart überzeugt.
Vor der Krise standen wir vor einer großen Strukturwandel. Diese betriebswirtschaftlichen Belastungen der Corona-Krise werden höchstwahrscheinlich dazu führen, dass diese strukturellen Veränderungen noch beschleunigt werden und im Rahmen des Krisenhandels der Corona-Krise auch strukturelle Veränderungen mit umgesetzt werden.
2019 hätten sich die Zulieferer um die letzten verbleibenden Produkte im Bereich Verbrennungsmotoren gestritten. Dies habe zu einem extremen Preisverfall geführt. Ebenso seien viele Produktionen ins osteuropäische Ausland verlagert worden.
Und diese Bedrohung wird natürlich jetzt durch die Verschärfung der betriebswirtschaftlichen Situation der Unternehmen nochmal verschärft. Deshalb mache ich mir da die größten Sorgen um die Frage, wie viel Produktionsarbeit im Zuliefererbereich wir nach der Krise tatsächlich nachhaltig sichern können.
Der Industriesoziologe Schwarz-Kocher im Bericht von Uschi Götz. Von der Idee, dass Autobauer die Produktion jetzt auf Beatmungsgeräte umstellen, hält Stefan Dräger nichts. Er ist Chef und Haupteigner des Familienunternehmens Drägerwerk in Lübeck, ein Medizintechnikhersteller, der die letzten Jahre zu kämpfen hatte und der sich jetzt in der Corona-Krise vor Aufträgen nicht retten kann. Allein 10.000 Beatmungsgeräte hat die Bundesregierung bei den Lübeckern bestellt, die dann auf die Krankenhäuser verteilt werden sollen. Frage an unseren Landeskorrespondenten in Schleswig-Holstein, an Johannes Kulms. Welche Rolle spielt das Lübecker Unternehmen Dräger weltweit für die Bewältigung der Pandemie?
Ja, Heinemann Dräger ist auf jeden Fall eine Firma, die jetzt ganz stark in den Fokus gerückt ist. Es sind jetzt nicht mehr nur Krankenhäuser, die sich in Lübeck nach den so begehrten Beatmungsgeräten erkundigen, sondern inzwischen eben nationale Gesundheitsbehörden oder eben gleich die Regierungen. Laut Medienberichten hat zum Beispiel Unternehmenschef Stefan Dräger in den letzten Tagen mit Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz telefoniert. Auch der König der Niederlanden soll sich in Lübeck gemeldet haben. Dräger will wegen der erhöhten Nachfragen hunderte neue Jobs schaffen und hat die Produktionskapazitäten deutlich hochgefahren. In diesem Jahr heißt das, dass die Zahl der hergestellten Beatmungsgeräte verdoppelt wird. Im weiteren Jahresverlauf sogar das Vierfache der üblichen Menge erreichen wird, heißt es aus der Pressestelle. Aber klar scheint auch, weiterhin ist die Nachfrage viel höher nach Geräten als das, was die Lübecker liefern können.
In einem Interview hat der Unternehmenschef kürzlich Kritik geübt an der Bundesregierung wegen der Verteilung der 10.000 bestellten Beatmungsgeräte. Die Krankenhausgesellschaft meldet heute, dass die Kapazitäten für Covid-19-Patienten ausreichen. Hat sich die Lage entspannt?
Ja, ich würde sagen, vielleicht ist es die Hoffnung, dass man jetzt erstmal etwas Zeit gewonnen hat, dadurch, dass in den letzten Wochen die Kapazitäten in den Krankenhäusern aufgestockt wurden. Gerald Gass, der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der hat heute im Fernsehsender RTL gesagt:
Wir haben im Moment die Situation, dass wir etwa 2500 Covid-Patienten an Beatmungsgeräten in Deutschland haben. Wir haben aber auch noch gut 10.000 Beatmungsplätze frei. Das ist die aktuelle Lage, Stand heute.
Ja, bereits gestern hatte Gerald Gass in einem Interview mit der Rheinischen Post weitere Zahlen genannt. Zu Beginn der Pandemie habe es etwa 20.000 Betten mit Beatmungsgerät gegeben. Inzwischen dürfte es etwa bei 30.000 sein in Deutschland. Und Gass sagte auch, er sei zuversichtlich, dass wir in den kommenden zwei Wochen für alle Covid-19-Patienten, die beatmet werden müssen, ein Gerät zur Verfügung haben werden. Aber ich denke, die Zahl der verfügbaren Beatmungsgeräte, die bleibt weltweit ein ganz starker Engpass. Da reicht ein Blick nach Frankreich, wo ja inzwischen Corona-Infizierte mit umgebauten TGV-Zügen in andere Landesteile und dortige Krankenhäuser verlegt werden. Oder zum Beispiel nach Großbritannien. Da rechnet die Regierung damit, dass auf dem Höhepunkt der Pandemie 30.000 Beatmungsgeräte benötigt werden. Und derzeit hat man gerade mal 8.000.
Vor wenigen Tagen hat Dräger bekannt gegeben, im Auftrag der US-Regierung Atemschutzmasken in den USA zu produzieren. Was heißt das für die Verfügbarkeit von Masken für den europäischen Markt?
Ja, genau. Dräger will in den nächsten Monaten an der US-Ostküste eine neue Produktionsstätte errichten. Ab September soll die in Betrieb gehen und Atemschutzmasken eben für die US-Regierung im Auftrag produzieren. Von einer Stückzahl im höheren zweistelligen Millionenbereich ist die Rede. Aber laut Dräger wird das keine Konsequenzen für den Markt in Europa haben. Derzeit lässt das Unternehmen ja Masken in Schweden und in Südafrika produzieren. Und ich habe vorhin auch noch mal kurz im Bundesgesundheitsministerium nachgefragt. Auch dort rechnet man jetzt nach dieser Ankündigung nicht automatisch mit Engpässen in den nächsten Monaten für den deutschen Markt. Gleichwohl hat mir die Sprecherin natürlich auch gesagt, man versucht die Unternehmen ja zu ermutigen, dass man in Zukunft hier stärker in Deutschland für den inländischen Markt produziert.
Wir sprachen über das Medizintechnikunternehmen Dräger und zwar mit Johannes Kulms, unserem Landeskorrespondenten in Schleswig-Holstein. Wir kommen jetzt zu einem anderen Unternehmen, das wir vor 4 Wochen hier schon einmal porträtiert haben, am Anfang der Krise, nämlich das Hamburger Unternehmen Altona Diagnostics. Schon damals war das Unternehmen im Corona-Stress, denn es belieferte Krankenhäuser und Praxen mit Tests, die den Erreger SARS-CoV-2 nachweisen. Gibt es hier ausreichend Nachschub? Unser Landeskorrespondent in Hamburg, Axel Schröder, hat nachgefragt.
Die Produktion bei Altona Diagnostics läuft auf Hochtouren. Die kleinen weißen Pappkartons mit den Covid-19-Testkits werden in Styroporboxen gekühlt mit Trockeneis verschickt. In den Kartons stecken Plastikröhrchen mit allen Zutaten, die Labore für einen Corona-Test brauchen, erklärt Stefan Ölschläger von Altona Diagnostics.
Diese Flüssigkeit enthält Bestandteile für eine biologische Reaktion, wenn man so möchte. Und das wird am Ende nachgewiesen.
In Deutschland bieten rund 2 Dutzend Unternehmen die Testkits an. Die Produkte werden an deutsche Labore verschickt, aber auch weltweit exportiert. Die Grundstoffe für die Tests sind zwar schwieriger zu bekommen als vor 4 Wochen, aber noch in ausreichender Menge vorhanden, auch aus deutscher Produktion.
Wo es tatsächlich unter anderem Flaschenhälse, Engpässe gibt bei Lieferungen aus China, das ist im Prinzip eher so im Bereich der Verbrauchsmaterialien, Plastikwaren und sowas alles. Also auch diese Reaktionen laufen ja in irgendwelchen Behältnissen ab und man braucht Kunststoffe dafür und ganz viel Kunststoff wird aus China geliefert. Und da gibt's durchaus hier und da Engpässe.
Bislang wurden diese Kunststoffprodukte per Schiff aus China nach Europa verfrachtet. Nun wird geprüft, wie der Warentransport auf Luftfracht umgestellt und so beschleunigt werden kann, sagt Stefan Ölschläger. Ein anderer Weg, den Output an Testkits zu steigern, sei, pro Packung mehr Zutaten in die kleinen Plastikröhrchen für die Labore zu füllen.
Wir haben jetzt ein Produkt, das sind 384 Reaktionen statt der vorherigen 96, also es ist vervierfacht. Da ergeben sich eine ganze Menge Vorteile, was das Upscaling angeht.
Und natürlich machten die Mitarbeiter bei Altona Diagnostics zurzeit jede Menge Überstunden. Auch Neueinstellungen von qualifiziertem Laborpersonal habe es gegeben. Studentische Aushilfskräfte übernehmen einfache Arbeiten, zum Beispiel in der Versandabteilung. Allzu schnell wachsen soll Altona Diagnostics aber nicht, sagt Stefan Ölschläger.
Wir als Firma müssen auch überlegen, was ist denn nach dieser Phase des erhöhten Bedarfs? Wir können ja nicht unorganisch wachsen und sind am Ende größer, als wir sein müssen. Das geht eben entsprechend nicht.
Also konzentriere sich das Management darauf, die Produktion vor allem durch Effizienzsteigerungen zu erhöhen.
Abgekürzt kann man sagen, wir lernen auch unheimlich viel über uns selbst gerade. Also wir lernen unheimlich viel darüber, wo wir noch Kapazitäten haben, wo wir noch Optimierungsbedarf haben. Also man kann schon sagen, dass wir auch da in einem Transformationsprozess uns befinden.
Die Krise bietet also nicht nur gute Umsatzmöglichkeiten, sondern auch die Chance, die Produktionsabläufe zu optimieren. Und noch eine gute Nachricht gibt es. Die Preise der deutschen Hersteller von Covid-19-Tests bleiben trotz der hohen Nachfrage weiterhin stabil.
Über Altona Diagnostics berichtete Axel Schröder, unser Landeskorrespondent in Hamburg. Zur Wirtschaftspresse. Die Debatte über sogenannte Corona-Bonds, gemeinsame Anleihen der Euro-Staaten in der Krise, beherrscht weiterhin die Kommentarspalten auf den Wirtschaftsseiten.
Das von der Viruskrise schwer gezeichnete Italien hat europäische Anteilnahme und Hilfe verdient, hält der Münchner Merkur fest. Ob das aber gleich in Form von Corona-Bonds, also der Vergemeinschaftung europäischer Schulden, geschehen muss, daran hat sogar der von der SPD gestellte Bundesfinanzminister Scholz seine Zweifel. Zu Recht. Gemeinsame Schulden zerstören den Anreiz, solide zu wirtschaften, weil im Zweifel das Kollektiv für die Folgen gerade zu stehen hat. Deshalb sind schnell abrufbare Hilfen aus dem bestehenden Rettungsschirm ESM vernünftiger, weil sie den Schuldner nicht aus der Haftung für sein Tun entlassen. Nach Einschätzung der Südwestpresse aus Ulm taugt der ESM dagegen nicht, um Italien oder Spanien vor dem Ruin zu bewahren und Europa zu retten. Er wurde für den Fall geschaffen, dass sich ein Land durch Misswirtschaft in die Pleite geritten hat. Doch das trifft für die Corona-Krise nicht zu, die eher mit einem Erdbeben vergleichbar ist als mit einer Überschuldung. Es kann daraus eine Finanzkrise werden. Deshalb müssen die Deutschen jetzt großzügig sein. Die Zeitung Neues Deutschland findet Scholz' Vorstoß, Kreditlinien von 200 Milliarden Euro aus dem Euro-Rettungsschirm zur Verfügung zu stellen, kleinmütig. Zum einen, weil die Summe gedeckelt und damit angesichts des noch unbekannten Finanzbedarfs bestenfalls Augenwischerei ist. Zum anderen, weil sie beim zu erwartenden Zeithorizont von 10 und mehr Jahren mit Sicherheit zu klein ist. Dem finanzpolitischen Reformbedarf des vielbeschworenen gemeinsamen europäischen Hauses wird auch dieser Vorschlag nicht gerecht. Lob für das von der EU-Kommission geplante europaweite Kurzarbeitergeld kommt von der Tageszeitung Taz aus Berlin. Um Missverständnissen vorzubeugen, die Länder bekämen das Geld nicht geschenkt. Die EU-Kommission würde ihnen die Mittel nur zu einem sehr günstigen Zinssatz leihen. Dieses Konzept ist wirklich gut und hätte zudem den Vorteil, dass es ein Programm für die ganze EU und nicht nur für die Eurozone wäre. Auch Bulgarien oder Rumänien könnten unterstützt werden, falls sie durch ihre Corona-Kosten überwältigt werden. Das Programm würde durch Anleihen der EU finanziert. Es wären also faktisch Corona-Bonds, die aber nicht so heißen dürfen.
Die Wirtschaftspresse, Deutschlandfunk, der Mittag. Nach den Nachrichten folgen unsere Informationen aus den Bundesländern.